Sie haben sicher schon einmal das Zeichen des israelischen Tourismusverbandes gesehen. Da werden zwei Kundschafter dargestellt, die an einer langen Stange, die sie auf ihren Schultern tragen, eine riesengroße Weintraube aus dem Lande Kanaan in das israelische Lager zurückführen. Das passt nun gut zu unserem Thema, zu dem ich Ihnen heute ein biblisches Panorama entfalten will, Israel, der Weinberg Gottes. Dass dies eng zusammengehört, der Vater, der der Weingärtner ist, nach den Worten Jesu, und Israel, der Weinberg Gottes, das mag Ihnen auch schon der Zahlwert zeigen. 26 ist die Zahl des hochheiligen Namens Yahweh und 260, 10 mal 26, der Zahlwert von Kerem, der Weinberg. Wunderbar wird das darin dargestellt. Lassen Sie es sich nicht verdrießen, wenn ich eine ganze Reihe von Bibelstellen bei meinen Diensten nenne. Die sind weit besser als irgendwelche Storys und Fabeln, die ich Ihnen erzählen könnte. Und wenn Sie Menschen Gottes sind, dann leben Sie gewiss auch von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. So darf ich es also wagen. Ich will zunächst einmal die Symbole verdeutlichen, die im Weinberg mit eingeschlossen sind. Im Psalm 104, 15 heißt es, Gott erhält den Gang der Natur und nun wörtlich, damit Wein des Menschen Herz erfreue, um das Angesicht glänzen zu machen von Öl und damit Brot des Menschen Herz stärke. Psalm 104. Das hat eine natürliche Bedeutung, ohne dass ich hier für den Weingenuss werben will. Aber Gottes Wort hat eben auch eine natürliche Seite. Aber ich meine, das geht weit darüber hinaus, denn diese Begriffe sind geistliche Schlüssel oder geistliche Symbole. Der Wein, ein Bild für die Gottesfreude, das Öl, sonderlich das heilige Salböl, ein Bild für den Heiligen Geist. Das Brot, so wie wir es auch im Hebräerbrief hören, ein Bild für das Wort Gottes und die Kraft und Stärke, die das Wort Gottes vermittelt. Und da hören wir es ganz neu. Der Wein der Gottesfreude erfreut unser Herz, auch unsere Seele ist mit hineingenommen in diese Freude. Der Heilige Geist lässt unser Angesicht glänzen, hoffentlich, wenigstens gelegentlich einmal, sodass wir nicht immer nur wie Miesepeter durch diese Welt laufen. Und das Brot des Wortes Gottes stärkt dann unser Herz. Ach, was ist das doch wunderbar. Und wenn Sie es noch nicht haben, möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen, weil es nicht von mir geschrieben ist. Von Adolf Heller, die 200 biblischen Symbole. Die von mir können Sie sich dann auch noch kaufen. Und Prediger 9, Vers 7 bis 9 zeigt uns, dass die Bibel die geistliche Seite dieser Dinge im Auge hat. Denn dort wird der Gottesmensch zum Ziele geführt und von ihm heißt es als Wunschvorstellung Gottes, deine Kleider seien weiß zu aller Zeit. Dann heißt es nicht, deshalb tu sie rechtzeitig in die Waschmaschine, sondern hier ist an die Gerechtigkeit der Heiligen gedacht und die Heiligung unseres Leibes, dargestellt in den Kleidern. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl des Geistes mangle nicht auf deinem Haupte. Und weil dieses Ziel besteht, deshalb heißt es zuvor, geh, iss dein Brot mit Freude, das Brot des Wortes Gottes, nicht mit Verdruss und als eine lästige Pflichtübung, sondern mit Freude. Trinke deinen Wein, den Gotteswein der Freude Gottes, mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Oh, da kommen wir doch alle ein wenig ins Zittern. In Christo Jesu. Er hat uns angenehm gemacht in dem geliebten Sohn. Der Vater hat Wohlgefallen an uns in Christo Jesu. Und deshalb heißt es, deine Kleider, dein Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, seien weiß zu aller Zeit und das Öl des Geistes mangle nicht auf deinem Haupte. Gott sei Dank, dass das Öl des Geistes auf unserem Haupte überhaupt nicht mangelt. Unser Haupt ist nämlich Jesus Christus. Und von ihm kommen Ströme des Heiligen Geistes, des heiligen Salböls, auf uns als Glieder seines Leibes herab. Wir halten fest den Wein der Gottesfreude, angepflanzt im Weinberg Gottes. Das erste Mal lesen wir von dem Wein und von dem Weinberg in der Geschichte Noahs. In 1. Mose 9, Vers 20 heißt es, Noah pflanzte einen Weinberg. Noah heißt der Tröster. Und da schauen wir hinüber über die Heilszeiten und werden zu Johannes 15 geführt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben, mein Vater ist der Weingärtner, der Gott allen Trostes, der den Heiligen Geist als den Tröster in die Welt gesandt hat. Er ist es letztlich, der den Weinberg gepflanzt hat. Dargestellt in dem Rollenspieler Noah. Und deshalb kann es in 1. Korinther 9, 7 heißen, von diesem Gott des Trostes, wer den Weinberg pflanzt, der wird dann auch seine Frucht essen. Das wollen wir doch hoffen, dass Gott, der sich unsäglich um die Zubereitung des Weinberges Israel gemüht hat, schließlich und endlich in der Erfüllung der Heilszeiten von der Frucht seines Weinberges Israel essen wird, genießen wird. Noah, der Tröster, pflanzte einen Weinberg. Was sind das doch für wunderbare biblische Perspektiven, die uns im Wort Gottes eröffnet werden, auch wenn wir es prophetisch betrachten. Allerdings ist dieses Bemühen Gottes um das Errichten des Weinberges und die Betreuung des Weinberges gebunden an unsere Kooperation, an unsere Mitarbeit. Denn der Heilige Geist bezeugt, dass wir Söhne Gottes sind, in Kooperation mit unserem Geiste. Und so ist es auch mit Israel. Dienst, Pflege und Bewahrung des Weinberges war von dem, der den Weinberg gepflanzt hat, von Gott, dem Weingärtner, dem Volke Israel, anvertraut. Deshalb heißt es von dem idealen Weibe Israel in der Zielvorstellung Gottes in Sprüche 31, Vers 16, sie sind auf ein Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Könnte man fragen, wer hat den Weinberg gepflanzt? Der Tröster oder das Weib Israel? Beide zusammen, beide gemeinsam, in Kooperation. Wir werden dann noch sehen, wie das Weib Israel in der Betreuung des Weinberges versagt hat und welche Folgen dies hatte. Ja, wenn diese Mitarbeit fehlt, dann geschieht das, was in Sprüche 24 geschrieben steht, ab Vers 30. An dem Acker eines faulen Mannes kam ich vorüber und an dem Weinberge eines unverständigen Menschen. Und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen, seine Fläche war mit Brennnesseln bedeckt und seine steinerne Mauer war eingerissen. Das dürfen auch wir uns sagen. Es wird im Neuen Testament immer wieder darauf hingewiesen, dass wir in unserem geistlichen Leben allen Fleiß anwenden sollten, einzugehen in die Ruhe Gottes und in die Segnungen, die er uns bereitet hat. Aber das gilt auch Israel, was dann Hebräer 6 aufgreift, dass das gesegnete Land, obwohl es immer und immer wieder den Segensregen Gottes empfängt, dann schließlich hervorbringt nicht die edlen Früchte des Weinberges, sondern Dornen und Disteln als Zeichen der Sünde und der Widerspenstigkeit. Und wo es dann am Ende so erschütternd heißt, sein Ende ist die Verbrennung. Wir werden dann noch einmal darauf zurückkommen, ob dies ein zwischenzeitliches Ende ist oder ein totales Ende. Aber ich habe unseren Text noch nicht zu Ende gelesen. Noch einmal, und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen, seine Fläche war mit Brennnesseln bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich richtete mein Herz darauf, ich sah es, empfing Unterweisung. Ja, das kann geschehen, wenn wir mit offenen Augen durch die Weltgeschichte gehen, dann werden uns die Dinge unserer Umwelt zum Wegweiser und Zeichen für geistliche Verhältnisse und für unsichtbare Segnungen. Dann dürfen wir in allen Dingen dieser Schöpfung unseren Gott und Vater schauen. Er empfing Unterweisung, als er diesen vertrottelten, diesen vernachlässigten, durch Faulheit verwüsteten Weinberg schaute. Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen, Däumchen zu drehen. Und deine Armut kommt herangeschritten und deine Not wie ein gepanzerter Mann. Ja, so ist das mit dem verwüsteten Weinberg. Und nun wollen wir eine ganz zentrale Stelle miteinander betrachten. Ein Lied des endzeitlichen Israel nach seiner Erneuerung im Hinblick auf seinen geliebten Bräutigam und im Hinblick auf den Weingärtner, der ja der Vater ist. Das ist das bekannte Lied aus Jesajas 5. Eigentlich sehr ähnlich dem Hohenlied. Es gibt im prophetischen Wort eine ganze Reihe von Gebeten und Liedern, die erst dann gesprochen werden in voller Gültigkeit, wenn Israel erneuert ist. Aus dem Munde des wiederbelebten und erneuerten Israel. Und so auch hier. Da sagt die Braut, wohlan, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberge. Dieser Weinberg Israel gehört ihm. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Es ist ein Hügel mit guter Erde, vielleicht etwas Schiefergrund dabei und mineralische Gesteine, damit es auch einen edlen Wein gibt. Das kennen Sie alle, wenn Sie aus einer Weinbaugegend kommen. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Eine mühevolle Arbeit wahrlich, wenn der Weingärtner, der Vater ist der Weingärtner, all die Steine zusammentragen muss, die ursprünglich in diesem Weinberge lagen. Jene Steine, die ja auch versinnbildlichen unsere Herzenshärtigkeit und Verstocktheit. Er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen. Nebenbei gesagt, aus diesen Steinen hat er dann um den Weinberg herum eine Mauer gebaut. So wie das früher die Hirten und die Bauern mit ihren Almen und Äckern auch machten. Sie kennen solche Mauern. Und wir werden dann noch sehen, was diese Mauer um Israel herum bedeutet. Aber Sie ahnen das schon, nicht? Die Sie geschult sind im Worte Gottes. Er säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm, einen Wachturm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus. Der Wachturm dient zur Bewachung vor Dieben, aber auch um Vögel abzuschrecken, die da immer und immer wieder kommen, um die Weinbergenbeeren abzupicken. Und die Kelter wird im Felsen ausgehauen als eine Mulde, als eine Tiefe. Und in alter Zeit hat man dann darin die Weintrauben mit den Füßen zerstampft, damit dann der Saft herauskam. Und er erwartete, wir könnten sagen mit Fug und Recht, dass er Trauben brächte, aber er brachte Härlinge, Sauertrauben. Bruder Bader übersetzt Speitrauben. Wenn man die in den Mund bekommt, kann man sie nur wieder ausspucken. So zieht es einem da die Zähne zusammen und den Gaumen. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberge. So stellt sich Gott der kritischen Beobachtung und dem Gericht der Menschen Israels gleichsam zur Verfügung. So stellt er sich auch vor uns hin und stellt uns die Frage, was war noch an meinem Weinberge zu tun, das ich nicht an ihm getan hätte. Es ist ein unerhörter Fleiß, mit dem Gott sich unablässig bemüht, auch durch seinen Heiligen Geist Israel zum Ziele zu führen und auch dich und mich zum Ziel zu bringen. Was hat es diesen Gott und Vater in Christo Jesu gekostet? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte Sauertrauben? Nun, so will ich euch denn kundmachen, was ich meinem Weinberge tun will. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet werde, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten werde. Und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll nicht beschnitten noch behackt werden, und Dornen und Disteln sollen in ihm aufschießen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn der Weinberg Jahwes der Heerscharen ist das Haus Israel, und die Männer von Judas sind die Pflanzung seines Ergötzens, seines Wohlgefallens. Und er wartete auf Recht und siehe da Blutvergießen, auf Gerechtigkeit und siehe da Wehgeschrei. Was ist das doch für ein erschütterndes Wort von dem Bemühen Gottes und seines Geistes und seines Christus um das Volk Israel, aber auch von dem Bemühen Gottes in Christo Jesu um seine Gemeinde und die Glieder dieser Gemeinde, zu denen auch wir gehören. Und nun möchte ich zu den einzelnen Bildsymbolen dieses Wortes kurz noch etwas sagen. Die Steine, das ist all das, was an Herzenshärtigkeit vorgefunden wird auf dem Acker dieser Welt. Aber die Steine sind auch oftmals als die Felsen Bilder auf dämonische Geistermächte. Der Weinberg Gottes wird von Steinen befreit. Er wird umgegraben, gehackt und gepflügt. Ach, da fällt mir das wunderbare Wort aus Jakobus 5 ein, von dem Bemühen Gottes des Vaters. Jakobus 5, Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann, wir könnten auch sagen, der Weingärtner, wartet auf die köstliche Frucht des Landes Israel, und hat Geduld ihretwegen, bis es den Früh- und Spätregen empfange. Den Frühregen des Heiligen Geistes zu Pfingsten, den Spätregen des Heiligen Geistes in der Endzeit. Habt auch ihr Geduld, befestiget eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzet nicht wieder einander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht unmittelbar vor der Tür. Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Endziel des Herrn habt ihr gesehen, Doppelpunkt, nämlich, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Dann kommt der Feigenbaum. In diesem Weinberg ist ein Feigenbaum gepflanzt, und da möchte ich Ihnen einmal sagen, der ganze Weinberg, das ist das ganze Volk Israel. Und der Feigenbaum im Weinberg, das ist sonderlich der Stamm Juda. Jener Feigenbaum, der von Jesus für diese Weltzeit verflucht wurde und der im Jahre 1948 wieder im Lande Gottes eingepflanzt worden ist. Der Feigenbaum, auf dessen Frucht er auch wartet. So wie es in Sprüche 27, 18 heißt, wer des Feigenbaums wartet, der wird auch schließlich und endlich seine Frucht essen. Dazu kurz ein Wort aus Lukas 13. Der Herr Jesus hat ja diese Stellen alle gekannt und er hat sich darauf bezogen. Lukas 13, Vers 6 bis 9. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberge gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Markus fügt hinzu, weil noch nicht die Zeit der Feigen war. Bemerkenswert. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Der Herr Jesus hat ja 3,5 Jahre in Israel gewirkt. Er aber antwortete und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und Dünger legen werde, und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Das ist also der Weinberg und inmitten des Weinberges der Feigenbaum Juda. Ja, und dann gibt es noch eine Kelter, in der die Weintrauben zerstampft werden. Die Kelter ist ja ein Bild der Leiden. Und hier werden wir erinnert an den Segensspruch Jakobs über seinen Sohn Juda und über den Stamm Juda. Dort wird es heißen in 1. Mose 49, nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo kommt, der Friedebringer, der Ruhestifter, der Messias, und ihm werden die Völker gehorchen. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen, der Messias. Und an die Edelrebe, die Gott gepflanzt hat im Weinberg, das Junge seiner Eselin. Nun kommt die Kelter, er wäscht im Weine sein Kleid und im Blute der Trauben sein Gewand. Und dann ist sein Gewand rot bespritzt. Er, der Keltertreter, der die Leiden des Gerichtes verursacht. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Ach, was haben diese Glaubensväter noch prophetisch unmittelbar vor ihrem Tod geschaut, in die weite Heilszukunft hineingeschaut und verkündet. Die Kelter des Leidens, von der auch wir hier und da etwas wissen, und je älter wir werden, umso mehr, von der 2. Korinther 4 sagt, dass wenn unser irdischer Leib zerfällt, dass dennoch der Geist Gottes Tag für Tag dafür sorgt, dass der inwendige Mensch des Herzens erneuert wird, von Klarheit zu Klarheit, und dass die Drangsale dieser Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, für die, die nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist eine Bedingung. Eine Conditio sine qua non, sagt der Lateiner. Das gilt nicht einfach generell, Drangsal schafft Herrlichkeit. Sondern Drangsal bewirkt eine unermessliche, unwägbare Herrlichkeit für die, die nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Also die Kelter des Leidens. Ach ja, und dann ist da noch ein Wachturm. Der Wachturm des prophetischen Wortes, von dem einmal so wunderbar Habakuk 2 redet. Habakuk war ja ein Mann, der mit Gott gerungen hat um Erkenntnis und der mit Gott Dialoge geführt hat, weil er das Rätsel Israels nicht durchschaut hat. Und da führt Gott ihn hinauf auf den Wachturm des prophetischen Wortes. Und er sagt zu ihm, wenn die Erfüllung der Verheißungen verzieht, schreibe es auf, damit es aufbewahrt wird für kommende Generationen. Denn eintreffen wird es. Es wird gewiss erfüllt werden, auch wenn es sich verzieht. Das ist der Wachturm des prophetischen Wortes, der Wachturm, den der Wächter Israels, der Schomer Israel, gebaut hat in seinem Weinberg. Und zwar nicht nur deshalb, dass einige wenige Spezialisten hin und wieder einmal hinaufsteigen auf diesen Wachturm des prophetischen Wortes im Weinberge Israel und der Offenbarung, sondern wir alle gehören dorthin. Wir sollten einen weiten geistlich-prophetischen Horizont haben als Kinder Gottes und uns nicht begnügen mit der Froschperspektive und geistlichen Nabelschau, in der wir immer wieder nur unsere wenigen individuellen Anliegen betrachten. Ja, das ist wichtig für die Kinder Gottes in unserer Zeit, in dieser letzten gefährlichen, alles umnebelten Endzeit, der Wachturm des prophetischen Wortes. Und dann haben wir die Edelreben. Die Edelrebe aller Edelreben ist ja Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Auch wir gehören zu diesen Edelreben. Aber auch die Heiligen und Väter Israels, die in den Weinberg Gottes eingepflanzt waren. Ich möchte dazu lesen, Jeremias 2, 20 bis 21. Denn vor Alters hast du dein Joch zerbrochen, deine Bande zerrissen und hast gesagt, ich will nicht dienen. sondern auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baume gabest du dich als Hure preis. Das wird hier dem Weibe Jahwes, der Braut Christi, gesagt, dem Volke Israel. Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Das ist auch ein Wort an unsere Seele, die wir gepflanzt sind als Edelreben am Weinstock Christi. Ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, spricht der lebendige Gott, lauter echtes Gewächs. Wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Ja, wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nehmest, schmutzig bleibt deine Ungerechtigkeit vor mir, spricht der Herr Yahweh. Kurz möchte ich noch etwas sagen über die niedergerissene Mauer. Wenn die Mauer einmal niedergerissen ist, dann dringen die wilden Tiere ein, vielleicht die Wildschweine. Und Sie haben es gewiss einmal gesehen, was mit einem Acker passiert, wenn eine Horde Wildschweine darüber herfällt. Das ist, wie wenn der Bauer mit einem Tiefflug durch diesen Acker gegangen wäre. So wird der Weinberg Israels verwüstet. Und da möchte ich Ihnen eines sagen. Diese Mauer, dieser Zaun ist ein Bild für das bewahrende, schützende Gesetz Jahwes, das zunächst einmal als eine heilige Bewahrung um das Volk Israel herum aufgebaut worden ist, damit nicht die Gesetzlosigkeit der umliegenden Nationen eindrängen und den Weinberg Gottes verwüsteten. Das Gesetz hat also zunächst eine positive Bestimmung, aber dann kam die Untreue Israels, die zu diesem Verfall des Weinberges geführt hat. Und da geschieht etwas, das ist ungeheuerlich. Da hat bereits Christus am Kreuz den Zaun des Gesetzes, der Israel und die Völker trennte, niedergerissen, die Mauer niedergerissen, damit nun das Heil sowohl glaubenden Juden als auch den Glaubenden aus den Völkern zuteil würde. Epheser 2, was für Israel das Gericht war, die Zertrümmerung der Mauer, wurde für die Völker zum Heil. Jeremias 8, 13, wegraffen werde ich sie, spricht Yahweh, keine Trauben am Weinstock, und keine Feigen am Feigenbaum, und das Blatt ist verwelkt, so will ich ihnen solche bestellen, die sie verheeren werden. Ist das nun das letzte Wort Gottes über seinen Weinberg? Ich rate Ihnen, lesen Sie einmal oben, wenn Sie im Zimmer sind, Psalm 80, aus dem unser Bruder 3 Worte vorgelesen hat. Dem Psalm von Israel als dem Weinberg Gottes und seiner Geschichte. Es ist nicht das letzte Wort Gottes, auch nicht das, was in Hebräer 6 geschrieben steht, das Ende ist die Verbrennung für das Land, das nur Dornen und Disteln hervorbringt. Und so heißt es in Hosea 2, Vers 14 bis 15, darum siehe, ich werde sie, die Kinder Israel, locken und sie in die Wüste führen. In die Wüste des Galut, in die Wüste des Exils, in die Wüste unter den Völkern. Und ich werde ihr dort zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben. Und das Tal Achor, zu Deutsch das Tal der Trübsal, zu einer Türe der Hoffnung eröffnen. Und sie werden da selbst singen, wie in den Tagen ihrer Jugend, als sie aus Ägypten herauszogen mit erhobener Hand und mit großer Siegesfreude. Sehen Sie, durch das Tal der Trübsal geht es hindurch auch für Israel. Und durch die unsägliche Not des Galut, des Exils, mit all den Schrecken, derer wir auch in diesen Tagen wieder gedacht haben. Aber dann öffnet sich eine Türe der Hoffnung. Denn alle Gerichte Gottes sind heilspädagogische Maßnahmen seiner Liebe. Es gibt nichts, was Gott tut, was getrennt wäre von seiner uferlosen Barmherzigkeit und von seiner Liebe, denn unser Gott ist in seinem Wesen einer. Er ist unteilbar. Und in Jesaja 27, Vers 1 bis 6 heißt es, an jenem Tage wird man singen, ein Weinberg feurigen Weins. Besinget ihn, ich, Jahwe, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke. Dass nichts ihn heimsuche, behüte ich ihn Nacht und Tag, auch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Und schon gar am Tage des Messias in seinem Reiche. Grimm habe ich nicht. Oh, hätte ich Dornen und Disteln vor mir, im Kriege würde ich auf sie losschreiten, sie verbrennen allzumal. Oder man müsste meinen Schutz ergreifen, Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir, nicht mit den Arabern. Frieden mit dem lebendigen Gott, dann würden sich alle Probleme auf einmal lösen. In Zukunft wird Jakob vernichtet werden. Nein, Entschuldigung. In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des ganzen Weltkreises. Das ist das letzte Wort Gottes. Sehen Sie, das dürfen wir nie vergessen. Das vorletzte Wort Gottes, das Wort des Gerichtes und das letzte Wort Gottes, das Wort seines Sieges und des Triumphes seiner Gnade. Und nun wollen wir noch zwei Abschnitte der Schrift miteinander vergleichen. Ich habe Sie ja gewarnt. Und zwar können Sie sich gut merken, 1. Könige 21 mit 14 Versen und Matthäus 21 mit 14 Versen. Habe ich mich doch gefreut über diese wunderbare Parallelität, die mehr ist als eine sogenannte Eselsbrücke. In 1. Könige 21 wird uns von Naboths Weinberg berichtet. Naboth zu Deutsch, der edle Spross aus der Höhe. Ja, da wissen wir, wer der edle Spross aus der Höhe ist, der hier seinen Repräsentanten auf Erden hatte, seinen Darsteller Naboth. Und der gottlose König Ahab, getrieben von dem gesetzlosen Weibe Isebel, hat ihm eines Tages ein Angebot gemacht, denn dieser Ahab hatte einen wunderbaren Weinberg zu Füßen des Palastes des Königs Ahab. Er hat ihm gesagt, gib mir deinen Weinberg und ich werde dir ein anderes Stück Land dafür geben. Vielleicht JWD im Negev oder irgendwo. Wird nicht viel gewesen sein. Tauschangebot. Da werde ich erinnert an 1897, an den zionistischen Weltkongress in Basel, Basileia heißt das Reich, wo Theodor Herzl den versammelten Jehudim, den versammelten Juden, einen Vorschlag der Engländer unterbreitete, weil es gar so schwierig sei, wieder ins Land der Väter zu kommen, mögen sie sich doch ansiedeln in Tansania oder auf Madagaskar. Da erhob sich ein fürchterliches Geschrei und die Juden standen auf und manche zerrissen ihre Kleider. Und Theodor Herzl konnte das Geschrei und den Tumult nur stillen, indem er diesem merkwürdigen Tauschangebot Psalm 137 entgegenstellte, wo es heißt, ab Vers 4, wie sollten wir ein Lied Jahwes singen auf fremdem Territorium, nämlich in Babel? Wenn ich dein vergäße, Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen fest, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhöbe über die höchste meiner Freuden. Und da wurde es wieder still. Und diese Pläne der Engländer wurden fallen gelassen. Und so wie es Herzl in sein Tagebuch hineinschrieb, in 50 Jahren wird es Wahrheit werden, ist es dann Wahrheit geworden, genau im 50. Jahre, dass Israel wieder ins Land der Väter kam. Bei diesem Tauschangebot Ahabs erhebt sich hinter Ahab noch ein anderer, Satan, der Fürst dieser Welt. Ich habe hier in den Ohren, was er dem Sohne Gottes gesagt hat in der Wüste, falle nur ein einziges Mal vor mir nieder und huldige mir, dann werde ich dir geben alle Reiche dieser Welt, und zwar ohne Kreuz, ohne Leiden. Und das sagt Ahab diesem Abort, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Ist das Sturheit oder Befolgung eines geistlichen Prinzips? Denn das war den Juden im Gesetz Gottes vorgeschrieben, sich zum Erbe der Väter zu bekennen. Und es ist auch für uns gut, wenn wir bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in den Gebeten und im Brotbrechen. Und wenn auch wir sagen, wir halten die geistliche Vätertradition fest, auch wenn wir inhaltlose, leere Vätertradition preisgeben. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Wir haben es gestern gehört, jenes Wort des Apostels Paulus. Du aber bleibe in dem, was du von mir gelernt hast. Und dann bietet diese Isebel alles auf. Der Ahab hat sich nämlich aus Ärger in sein Bett gelegt. Es war ja ein schwacher Mann, ein Trottel. Hat sich zur Wand gedreht und hat bitterlich geweint. Sowas will ein König sein. Da kommt die Königin herein, die gottlose Isebel, und sagt, du Schlappschwanz, du willst ein König sein. Ich werde dir den Weinberg verschaffen. Das Weib, das gesetzlose Weib, die ehebrecherische Generation Israels zu Zeiten Jesu, und da bietet sie alles auf, falsche Zeugen, Lästerung, die Ältesten des Synedriums, genau wie bei Jesus, dem edlen Spross, aus der Höhe, und er wird schließlich und endlich gesteinigt. Ahab gewinnt den Weinberg. Gewinnt Ahab wirklich den Weinberg? Der Satan als der Fürst dieser Welt. Sehen Sie, das ist das Geheimnis des Kreuzes. Als der Satan und alle feindlichen Mächte mit ihm triumphierten über den Sohn Gottes, wurden sie besiegt und entmachtet, und der Sohn Gottes, der gekreuzigte Sohn Gottes, hielt einen Triumph über sie. Und nun von 1. Könige 21 die Brücke zu Matthäus 21. Und da werden wir fast Wort für Wort das Ganze übertragen können. Matthäus 21, Abvers 33. Höret ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun um denselben setzte und eine Kelter in ihm grub und einen Turm baute. Ach, da sehen Sie, dass der Herr Jesus seine Heilige Schrift kannte. Denn er war ja der wahre Adam, der nicht vom Brot allein lebte, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes seines Vaters hervorkam. Und er verdingte ihn oder verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Symbolisch gesehen, die Fürsten dieser Welt, im Unsichtbaren, prophetisch gesehen, die Führer Israels, die Pharisäer und Sadduzäer. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, wieder einen anderen steinigten sie. Wer sind diese Knechte, die Gott sendet? Die Propheten. Immer vorzüglichere Propheten, bis hin zu dem König der Propheten Jesajas. Und die Führerschaft Israels hat sie weithin abgelehnt. Und dennoch geschah das Großartige, dass es in keinem Volke dieser Welt gibt, dass diese Propheten mit all ihrer Anklage und dem drohenden Gericht aufgenommen werden in das heilige Buch der Juden, in das Buch Israels, in das Wort Gottes, die Bibel. Wiederum sandte er andersartige Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen. Hebräer 1, nachdem Gott auf vielfache Weise und oftmals geredet hat in den Propheten, hat er in dieser Endzeit zu uns geredet in einem, der Sohn ist. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus, außerhalb des Lagers hat er Christus gelitten und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden. Zu ihrer Zeit. Sehen Sie, und da schaut Jesus schon den Übergang von den Segnungen Israels hinüber in die Zeit der Gemeinde aller Völker, der Erstlinge aus Israel und aus den Heidenvölkern. Aber es ist nicht so, als ob die Gemeinde heute einträte in die Verheißungen Israels. Das ist nicht so. Es ist eine Zwischenzeit. Aber dann heißt es hier, er wird den Weinberg an andere Weingärtner verdingen, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Wann denn? Lesen Sie einmal die Kirchengeschichte nach. Wann haben wir uns als Gemeinde denn von Israel unterschieden? Wann haben wir die Früchte Gott gebracht? Es waren immer nur wenige, eine kleine Herde, die wirklich im lebendigen Glauben stand. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute als untauglich verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf welchen irgend er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen rede. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Wenn wir geistlich erleuchtete Augen des Herzens haben, das sollten wir ja haben, dann haben wir die wunderbare Parallelität gesehen zwischen 1. Könige 21 und Matthäus 21, die Geschichte des Weinberges. Ich möchte schließen mit drei Worten aus dem Hohenlied, dass Israel betet und singt zum Passafest und dass Israel immer gedeutet hat auf das Verhältnis des Bräutigams zu seiner Braut aus Israel und der Braut zu seinem oder ihrem geliebten Bräutigam. Zunächst einmal Hohelied 1. Ab Vers 5. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Es glänzet der Christen inwendiges Leben, auch wenn sie von außen die Sonne verbrannt. Die Hüterin der Weinberge, sie ist sicherlich dunkelbraun geworden wegen ihrer vielen Arbeit im Weinberg. Sie ist nicht etwa eine Negerin, sie ist eine Jüdin. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meiner Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewahrt, habe ich nicht gehütet. Bewahre das schöne, anvertraute Gut, das in dir ist durch den Heiligen Geist. So steht es für uns geschrieben. Aber Israel am Ende der Zeiten muss es bekennen, ich habe den Weinberg, der mir gegeben wurde, als einer Hüterin nicht bewahrt. Aber dann wieder der Blick ans Ende der Zeiten, ans Ziel Gottes. Und diesen Zielblick Gottes, des Gottes der Hoffnung, des glückseligen Gottes, sollten auch wir uns schenken lassen. Hohelied 2, 8 bis 13. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist dahin. Zeit des Gerichtes. Die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Gesanges ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte und geben bereits Duft. Ach wunderbar, da freuen wir uns an den Vorfeigen, an den Messias-gläubigen Juden, die bereits am Feigenbaum Juda wachsen inmitten des Weinberges Israel. Aber es ist noch nicht die endgültige Frucht, die Spätfeige, wo einmal ganz Israel gerettet wird. Aber diese Frühfeigen, die geben bereits ihren Duft. Und dann Kapitel 7, 10 bis 12. Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen. Wissen Sie, wenn wir das einmal begriffen hätten, dass unser Verlangen nach Jesus Christus, dem Bräutigam und Haupt der Gemeinde, ganz, ganz schwach ist, ganz minimal, und dass das maximale Verlangen, die maximale Liebessehnsucht des Geliebten ist, Jesu Christi nach seiner vollendeten Gemeinde, nach seinem Leibe, den er vollenden will und seinem Gott und Vater darstellen will. Ich bin meines Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Und so ist das Verlangen des Messias Jesus heute auch gespannt und bewegt und erregt auf sein Volk Israel gerichtet. Das dürfen wir glauben. Und deshalb sollten wir seine Anliegen zu unseren Anliegen machen. Und sein Verlangen zu unserem Anliegen. Und wir sollten wirklich im prophetischen Sinn Freunde Israels sein, weil er es liebt und die Treue und den Treuebund nie gebrochen hat. Und dann sagt diese Braut aus Israel: Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen uns früh aufmachen nach den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock ausgeschlagen ist, die Weinblüte sich geöffnet hat, ob die Granatäpfel blühen. Dort will ich dir meine Liebe geben, sagt das endzeitliche Israel. Und auch wir sind gespannt. Auch wir richten unsere Blicke auf Israel. Auch wir wollen sehen, ob der Weinberg ausgeschlagen hat, ob die Weinblüte sich schon geöffnet hat, ob die Granatäpfel der Liebe blühen.